Ja, meine Frau sagt immer, ich mache zu lange Einleitungen, deswegen fange ich einfach direkt an. Es geht heute um die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte, die Jesus gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Also nicht die letzten Worte am Kreuz, bevor er gestorben ist, sondern wirklich das, was er ganz zuletzt gesagt hat, bevor er diese Erde verlassen hat. Und wir haben sie heute Morgen schon ein paar Mal gehört. Und ich möchte mal uns bewusst machen, dass das wirklich die letzten Worte sind. Und ihr wisst, wie bedeutsam oft die letzten Worte sind, gerade vor einem großen Abschied. Ja, da überlegt man sich ganz genau, was man noch hinterlassen möchte. Der letzte Eindruck, was man noch mal mitgeben möchte. Und vielleicht schreibt man sie sogar auf, schreibt einen Abschiedsbrief und macht sich das ganz bewusst und überlegt sich das ganz besonders. Deswegen möchte ich euch jetzt auch nochmal ganz besonders dazu ermutigen, zuzuhören. Es sind nicht irgendwelche Worte, sondern die Worte des Sohnes Gottes, die letzten Worte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und davor fragen die Jünger ihn übrigens, wenn du jetzt gehst, wann kommst du denn wieder und wirst endlich dein Reich aufrichten? Können wir das wissen? Wann ist es? Und Jesus sagt im Prinzip, das ist nicht eure Sache, das lasst mal schön die Sache meines Vaters im Himmel sein. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Also wirklich die letzten Worte. Er sagt das und wird aufgenommen in den Himmel. Was haben diese letzten Worte Jesu uns heute zu sagen, dir und mir, der wir jetzt hier sind? Er sagt sie ja seinen Jüngern. Und er bezieht das alles auf die Zeit, bis er wiederkommen wird. Und wir sind heute seine Nachfolger und leben in genau dieser Zeit. Also, was bedeutet es? Und ich möchte anfangen mit etwas, was ihr vielleicht jetzt sagen würdet, ja, das weiß ich doch schon, das gehört so zu den Basics, zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und das lautet, du hast den Heiligen Geist empfangen und damit seine Kraft. Ich bin davon überzeugt, dass also oft wird so verstanden, christlicher Wachstum, geistlicher Wachstum im christlichen Glauben ist so die Basics und dann gehe ich davon sozusagen weiter weg, entwickle mich weiter, werde reifer und widme mich so anderen Themen als den Basics. Aber ich glaube, das ist ein falsches Verständnis. Ich denke, christlicher Wachstum heißt, dass man tiefer in die Grundlagen, in die Basics hineinwächst, tiefer darin verwurzelt wird. Mehr und mehr erkennt, dass wir nicht weggehen von den Basics, vom Kreuz, Vergebung, Gnade, wer ist Gott, was macht er, sondern dass wir tiefer darin verwurzelt werden und uns dieser Wahrheiten noch mehr bewusst werden. Und deswegen möchte ich das jetzt heute noch morgen nochmal an den Anfang stellen. Dieses Versprechen von Jesus, dass der Heilige Geist kommen wird, ist ja in Erfüllung gegangen an Pfingsten. Diese Geschichte habt ihr bestimmt auch im Kopf, wo der Heilige Geist das allererste Mal auf diese Erde gekommen ist. Und die Apostel waren zusammen, haben gebetet und es kam ein Feuer vom Himmel, ein Brausen ging durch die Versammlung hindurch und die Jünger, die Apostel wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, ich will diesen Heiligen Geist auch empfangen, müssen wir jetzt auch auf Feuer warten und um Feuer beten? Und das machen ja auch einige, aber ich denke, dass es die Erstausgießung des Heiligen Geistes etwas Besonderes war und dass wir, wenn wir weiterlesen, auch sehen, wie die normalen Menschen, also die anderen Menschen außer die Apostel, den Heiligen Geist empfangen. Und zwar so, Petrus, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, fängt an, das Evangelium von Jesus zu predigen. Das lesen wir übrigens in Apostelgeschichte 2. Also ich werde immer mal wieder so in Apostelgeschichte ein bisschen hin und her gehen, wenn ihr da mitlesen wollt. Apostelgeschichte 2 ist das Pfingstwunder und Petrus hält die Predigt in Vollmacht und erzählt, wer Jesus ist, was er getan hat, warum er gestorben ist, dass er schon vom Alten Testament her so vorgesehen war. Und er sagt ihnen, oder besser gesagt, die Reaktion der Leute, die lesen wir in Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie haben gesagt, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt in Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen den Heiligen Geist. So werdet ihr empfangen den Heiligen Geist. Aha, so empfangen also alle Menschen, jeder, das möchte, den Heiligen Geist. Kurz gesagt, indem man Christ wird. Ja, brauchen wir nicht irgendwelche Sondererlebnisse oder irgendwelche, keine Ahnung, um Feuer beten oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus gegeben hast, Buße getan hast, umgekehrt bist zu ihm, in dem Moment ist der Heilige Geist in dich eingezogen. Und mit ihm seine Kraft. Das ist einfach eine Tatsache und eine Realität. Da müssen wir nicht erst irgendwie in andere Denominationen gehen und irgendwie das als besonders charismatisch irgendwie abstempeln oder so. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du auf Jesus Christus vertraust und an ihn glaubst. Er ist in dir. Und für euch ist diese Verheißung von Jesus schon in Erfüllung gegangen. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Er ist auf euch herabgekommen und mit ihm seine Kraft. Oh, wie viel ist uns damit geschenkt und gegeben. Und wie unglaublich wenig uns das bewusst ist, denke ich manchmal. Paulus sagt mal in Römer, derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt nun auch in euch und macht auch eure toten Leiber lebendig. Derselbe Geist. Ist uns das bewusst? Sind wir uns dieser Realität bewusst? Eben, ich denke, wir stehen uns oft selbst im Weg, was das angeht. Wir sind oft uns selbst das größte Hindernis, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Paulus sagt ja auch mal an einer anderen Stelle, wir sollen den Geist nicht dämpfen. Und ich vergleiche das mal so. Stellt euch vor, ihr habt eine Einladung bekommen. Eine VIP, eine ganz besondere Einladung bekommen zu einem besonderen Event. Vielleicht ein Konzert, oder ihr könnt euch ja vorstellen, was jetzt so das besonderste Erlebnis wäre, wo ihr gerne eingeladen werden würdet. Vielleicht so ein FC Basel Fußballspiel hier, dachte ich. Aber nicht nur so einfach live dorthin gehen, sondern ihr habt die Möglichkeit, die Stars zu treffen, mit ihnen da in der VIP-Lounge zu sitzen, sich zu unterhalten, Fotos machen mit ihnen und so weiter und so fort. Und jemand gibt euch ein Ticket dafür, eine Einladung dafür, schenkt es euch. Und was machen wir damit? Was macht ihr damit? Vielleicht lässt man sie einfach in der Schublade liegen, geht einfach nicht hin. Würden manche von euch natürlich nie machen. Jetzt beim FC Basel, gell? Aber ich denke, den Geist dämpfen heißt, die so eine Einladung einfach in der Schublade liegen zu lassen. Aus welchen Gründen auch immer, Angst davor oder keine Zeit oder was anderes zu tun. Stattdessen sitzt man vielleicht auf der Couch dann zu Hause und schaut sich das Spiel Fernsehen an. Man sitzt davor und kommentiert vielleicht noch und was auch immer, regt sich auf über irgendwas. Statt, dass man dort ist und live dabei sein könnte. Ja? Den Geist dämpfen ist wie dieses Ticket einfach in der Schublade lassen und nicht hingehen. Nicht wahrhaben und nicht einlösen, was Gott uns geschenkt und gegeben hat, was er ausgegossen hat in unserem Leben. Diese Möglichkeit nicht nutzen. Und dann braucht man sich übrigens auch nicht beschweren, dass man nichts erleben würde mit Gott. Und immer nur die anderen. Mit dem Heiligen Geist ist so viel gegeben, lasst uns doch wirklich einsetzen und uns da hineingeben und uns öffnen dafür. Glauben heißt nämlich greifen nach dem, was schon da ist. Wir müssen nicht irgendwie was Neues schaffen. Der Heilige Geist ist da. Nimmst du davon Gebrauch und ist es für dich eine Realität? Oder sitzt du lieber in deiner bequemen Couch und betrachtest den christlichen Glauben wie durch so eine Fernsehübertragung, statt wirklich live dabei zu sein? Was der Geist für Wirkungen hat, ist sehr, sehr vielfältig. Da könnte ich, das wäre eine ganze Predigtreihe wert, mal dem nachzugehen, was genau der Heilige Geist bewirkt. Aber in diesem Text Apostelgeschichte 1, Vers 8, das möchte ich jetzt nochmal deutlich machen, wird ganz stark dieser Zusammenhang dargestellt von Geist Gottes, Kraft Gottes und Zeuge sein. Ja? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ist euch das übrigens aufgefallen, wie Jesus es hier formuliert? Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr könnt meine Zeugen sein. Oder ihr dürft meine Zeugen sein. Oder ihr sollt meine Zeugen sein. Sondern ihr werdet. Das ist also eigentlich kein Auftrag oder kein Befehl von Jesus, den er hier gibt. Auch kein Vorschlag, sondern es ist vielmehr eine Verheißung. Ja, sogar eine Prophetie. Und deswegen, versteht ihr, deswegen bin ich auch nicht hier. Und mein Ziel dieser Predigt ist nicht, euch jetzt zu motivieren, dass ihr diesen Auftrag jetzt ausübt, sondern euch im Prinzip daran zu erinnern, was ihr seid, nämlich Zeugen von Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, wird Zeuge von Jesus sein. Es ist gar keine Frage so, bin ich Zeuge oder bin ich nicht. Das ist einfach so. Und du bist übrigens gemeint. Ich möchte den Text ernst nehmen und wirklich sagen, du wirst ein Zeuge von Jesus sein. Du, ein ganz gewöhnlicher Christ, hier in der GLC in Basel. Man könnte ja sagen, gut, dieser Text, da hat Jesus ja zu den Aposteln gesprochen. Und die Apostel, das waren ja so die Superhelden, oder? Des Urchristentums. Und natürlich, die waren Superzeugen und die haben das gut gemacht. Und das sind heute natürlich unsere Prediger und unsere Missionare, die eine Ausbildung haben. Und die sollen gefälligst Zeuge sein. Und natürlich braucht es die auch. Also es braucht einen Tobi hier, das ist gut, dass er hier ist. Aber der Tobi kann nicht da sein, wo du bist. Gott möchte dich ganz gewöhnlichen Christen. Und ich fand das so spannend, als ich ein bisschen Apostelgeschichte studiert habe, hier in der Apostelgeschichte, könnt ihr mal lesen, 8 Vers 1, du meintest ja, ich würde über 8 Vers 1 predigen, war gar nicht so falsch. Können wir mal gucken, 8 Vers 1. Da gab es nämlich, es ist kurz nachdem Stephanus gesteinigt wurde und eben Saulus, der später der Paulus ist, den wir kennen, stand dabei und hat sich darüber gefreut. Und dann 8 Vers 1, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, kommt euch bekannt vor, außer den Aposteln. Habt ihr schon mal gelesen? Die sind alle aufgrund der Verfolgung zerstreut worden nach Judäa und Samaria. Nur die Apostel nicht, also die Superhelden eigentlich nicht. Die sind aus irgendeinem Grund in Jerusalem geblieben. Das konnte ich nicht rausfinden. Aber die anderen sind zerstreut worden durch diese Verfolgung. Und wie es denen ergangen ist und was sie gemacht haben, das lesen wir wieder ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte. Das ist nämlich sehr spannend, Apostelgeschichte 11. Vers 19, die aber zerstreut waren, also eben die, von denen gerade die Rede war, wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Ist interessant, oder? Ich finde das so toll, weil es macht für mich deutlich, dass eigentlich nicht die Apostel hier die Superhelden waren, sondern gewöhnliche Menschen. Es sind nicht mal die Namen hier genannt. Einige, es waren einfach irgendwelche Leute. So. Einfach ganz normale, stinknormale, gewöhnliche Christen. Gewöhnliche Menschen wie du und ich, aber ausgestattet mit außergewöhnlicher Kraft. Die waren es, die dort einfach aufgrund der Verfolgung dahin gekommen sind und angefangen haben, das Evangelium zu verkünden. Und der Herr war mit ihnen. Und es haben sich viele bekehrt und sind viele gläubig geworden. Das ist Gemeindegründung. Es waren keine Gemeindegründungsexperten, keine Theologen. Das Einzige, was sie hatten, war die Kraft des Heiligen Geistes. Und darin haben sie gelebt. Und Antiochia ist übrigens dann eine der bedeutendsten Gemeinden geworden und Zentrum für die ganzen Missionsreisen, die Paulus dann gemacht hat. Antiochia war die Gemeinde, die eigentlich gesagt hat, Paulus und Barnabas, ihr zwei, ihr werdet unsere Missionare, wir wollen, dass ihr jetzt da bis an die Enden der Erde geht. Ja, und diese Gemeinde hat nicht Paulus gegründet, sondern namenlose Christen. Namenlose Christen. Die nicht in die Geschichte eingegangen sind, durch ihren Namen, aber doch Unglaubliches bewirkt haben in der Geschichte, in der Apostelgeschichte, in der Kirchengeschichte. Also denk nicht zu gering von dir, du hast alles, was du brauchst. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und du wirst sein Zeuge sein. Und Gott möchte dich gebrauchen. Und halt nicht zu gering von dir. Wir haben alle unsere Schwächen und unsere Stärken. Es geht nicht darum, sondern es geht einfach darum, sich bewusst zu sein, dass Gott mit dir ist. Und falls du dich fragst, was es übrigens heißt, ein Zeuge zu sein, was genau muss ich da irgendwie machen oder was steckt da so dahinter, was soll ich eigentlich machen? Ein Zeuge ist eigentlich nur jemand, der sagt, was er gesehen und was er erlebt und was er gehört hat. Wenn man an eine Zeugenaussage denkt, dann ist das im Prinzip genau das. Du sollst einfach das wiedergeben, was du erlebt hast. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass ihr das heute Morgen mitnimmt. In Apostelgeschichte 4, Vers 20 sagt Petrus mal, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen, wir müssen es einfach erzählen. Und das ist dieses natürliche Zusammenspiel von, wir haben was empfangen und wollen das weitergeben. In Römer 5 heißt es mal, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, übrigens durch den Heiligen Geist. Und das ist für mich, was Zeuge sein heißt. Wir sind erfüllt als Christen. Gott schenkt uns so viel. Und in Jesus Christus ist uns alles gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Liebe, Gnade, Vergebung, Segen. Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Wir haben ewiges Leben versichert von Gott selbst. Uns ist so viel gegeben und wir sind erfüllt mit diesen Dingen. Und ich stelle mir das so vor, wie die Liebe Gottes so ausgegossen ist in unsere Herzen. Und das Herz kann es ja nicht fassen. Das fließt wie über. Das heißt, es ist für mich Zeuge zu sein, erfüllt sein von der Liebe Christi und das dann einfach überfließen zu lassen und von dem zu erzählen, wie wir Jesus erleben, was Jesus für dich bedeutet, was er für dich getan hat, was er in deinem Leben bewirkt hat und all das. Da muss man nicht unbedingt Theologie studieren. Das ist gut und wichtig, ich habe es ja selber gemacht. Da muss man nicht irgendwelche Bücher lesen, wie das geht und so weiter. Das kann man einfach machen. Dazu möchte ich euch gern ermutigen. Wer das Herz voll ist, es geht der Mund über. Das ist für mich Zeuge sein. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, quasi, wohin lasse ich diesen Überfluss fließen? Wo bin ich Zeuge? Wo soll ich Zeuge sein? Wo werde ich Zeuge sein? Wo wirst du Zeuge sein? Nicht wo sollst oder kannst du. Ich will hier auch wirklich den Text ernst nehmen. Und ich liebe diesen Abschnitt auch so sehr, weil er ganz konkret so sogenannte konzentrische Kreise hier nennt. Also so Jerusalem als das Zentrum und dann Judäa, das war sozusagen der Kanton, und dann Samaria war der Nachbarkanton und bis an die Enden der Erde ist alles andere im Prinzip. Und das finde ich super. Und in der Apostelgeschichte, die ganze Apostelgeschichte kann man aufgrund von diesem Vers im Prinzip gliedern. Das könnte man jetzt machen, man könnte sehen, wie hat sich das Evangelium in Jerusalem verbreitet, Kapitel 2 bis 8 oder so. Dann, wie geht es weiter in Judäa und Samaria? Da haben wir ja gelesen gerade, die namenlosen Christen waren dort. Und dann, wie hat sich es bis an die Enden der Erde weiter verbreitet? Das sind dann die Missionsreisen des Paulus. Und ich finde das so toll, wie die Apostelgeschichte die Geschichte ist, wie das Evangelium sich verbreitet. Und jetzt meine Frage mal an euch, weiß eigentlich jemand, was in Apostelgeschichte 29 steht? Das ist ein Theologenwitz, oder? Ja, okay. Also Apostelgeschichte 29 gibt es nicht, wirklich. Apostelgeschichte hat 28 Kapitel, das wusste es Tobi natürlich, gell? Natürlich. Ja. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir irgendwie dem Wort Gottes was hinzufügen sollen und so. Aber ich möchte euch bewusst machen, dass mit dem Abschluss der Apostelgeschichte ist es nicht vorbei. Die Verbreitung des Evangeliums hört nicht auf damit. Ja? Diese Erfüllung, diese Verheißung ist noch nicht ganz erfüllt. Und die Apostelgeschichte, die geht über in die Kirchengeschichte. Und wenn wir dort sehen, wie dieses Evangelium über die Jahrhunderte weiter verbreitet hat, bis an die Ecken der Erde und Enden der Erde, dann ist es ein Weiterführen von dem, was Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Apostelgeschichte wird zur Kirchengeschichte und die Kirchengeschichte wird letzten Endes zur GEC-Geschichte, weil ihr seid Kirche. Ihr seid Teil davon, ihr seid die Fortsetzung der Apostelgeschichte sozusagen. Und die GEC-Geschichte wird letzten Endes zu deiner Geschichte, weil du bist ein Christ ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Genauso wie die namenlosen Christen hier in der Apostelgeschichte. Ihr habt doch den gleichen Geist, ihr habt doch keinen anderen. Ihr habt den Geist, den Petrus befähigt hat aufzustehen, von Jesus zu predigen. Den Geist, den die Leute hatten in Antiochia, gesagt haben, wir erzählen von Jesus. Ich habe den genau gleichen Geist, keinen anderen. Und deswegen ist es an dir, Zeuge zu sein von Jesus. In Basel-Stadt, im Kanton Basel, in der ganzen Schweiz und bis an die Enden der Erde. Und ich möchte auf jeden Fall euch heute nicht gehen lassen, ohne euch ein paar konkrete so Orte vor Augen zu malen, wo ihr Zeuge sein könnt. Entschuldigung, wo ihr Zeugen seid. Ja, es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Also, hier willst du Zeuge sein, in deiner Familie. Wir gehen auch ein bisschen konzentrisch vor, fangen so im inneren Kreis an, in der Familie. Bist du Zeuge in deiner Familie? So redet ihr am Familientisch von den großen Taten, die Gott in eurem Leben getan hat. Wer es Jesus für euch bedeutet, zählt ihr das euren Geschwistern, euren Eltern, euren Kindern? Wie sieht es aus mit den Verwandten? Onkels, Tanten, Cousinen und so weiter. Ist ja selten so, dass innerhalb einer Familie alle Christen sind. Und ihr habt sicherlich jetzt Leute vor Augen, die ihr genau kennt, mein Onkel oder meine Tante oder eben noch enger sogar Kinder, Eltern. Warum nicht mal bei der nächsten, war doch ein runder Geburtstag, war doch da, oder, heute? Warum nicht mal, nur ein Vorschlag, beim nächsten runden Geburtstag, wo man sowieso alle Verwandte hat, mal nach vorne gehen und sagen, Leute, ich bin jetzt 60, 50, 30 geworden, ich bin, was ich bin, aus Gnade von Gott. Was hab ich verbracht in meinem Leben? Das hat Jesus für mich getan, das bedeutet Jesus für mich. Deswegen glaube ich an Jesus. Das finde ich toll. Wie sieht's aus mit eurem Freundeskreis? Ich hoffe, ihr habt auch Kontakt zu nichtchristlichen Freunden und habt Freunde, die wirklich, wirklich eure Freunde sind, die euren Glauben aber nicht oder noch nicht teilen. Und oft ist es ja so, dass man dann den Freund nicht verlieren will oder irgendwie nicht aufdringlich sein will oder so. Aber ich glaube, wir können echt mit unserem Jesus ruhig ein bisschen mehr den Leuten auf die Nerven gehen. Ja? Ihr kennt vielleicht diese verliebten Paare oder ihr könnt euch vielleicht erinnern, so ein paar Jahre, wie ihr selber mal wart, wenn ihr schon länger verheiratet wart. Kennt ihr die, die reden immer nur vom Partner, immer. Ein bisschen anstrengend auch, gell? Ein bisschen nervig. So, egal was für ein Thema und man will das Thema wechseln, hast du das Fußballspiel gesehen, so FC Basel, dann, ah ja, rot und blau ist sowieso die Lieblingsfarbe von meinem Schatz und so. Und also, versteht ihr, die kommen immer, die kriegen immer die Kurve irgendwie. Die kriegen immer die Kurve, weil ihr Herz voll ist. Und ich glaube, wir können echt den Leuten ein bisschen mehr auf die Nerven gehen mit unserem Jesus, weil ich glaube, oft halten wir so zurück, weil wir denken, ja und so und ihr. Aber wenn das wirklich eure Freunde sind und wenn der christliche Glaube wirklich für euch das Wichtigste ist in eurem Leben, dann sollte es ja auch irgendwie eine Form geben, das auszudrücken. Da kann man ja doch darüber reden als Freunde, selbst wenn man den Glauben nicht teilt. Und der Freund, wenn es wirklich ein Freund ist, wird es auch respektieren und wird euch auch anhören, wenn euch das so wichtig ist. Arbeitsplatz. Wissen eure Kollegen und Kolleginnen, dass ihr Christen seid, was das für euch bedeutet? Oder wird das auch irgendwie möglichst stillgeschwiegen oder verheimlicht? Weil ich meine, sehr klar, das bringt ja auch schwierige Fragen mit sich, vielleicht sogar Gelächter und Spott. Aber Zeuge sein heißt nicht, dass alles immer gut und einfach ist. Das griechische Wort, vom griechischen Wort her haben wir ja das Wort Märtyrer. Und viele der Apostel, eigentlich fast alle, sind auch den Märtyrer tot gestorben, nur so als kleine Klammer. Und wenn wir Gelächter und Spott über uns ergehen lassen, sind wir in bester Gesellschaft mit den Aposteln und mit Jesus Christus selbst. Okay. Ein Herzensanliegen habe ich noch, und das wird hier auch im Text deutlich, und das dürfen wir nicht vergessen, und das sind die Enden der Erde. Oft wird es ja so ein bisschen ausgeschlossen, habe ich so das Gefühl heutzutage. Ja, eben so entweder Gemeindearbeit oder so Missionsarbeit. Und die Leute kommen ja auch, die ganze Welt kommt ja heutzutage zu uns, da brauchen wir jetzt keine Missionare mehr schicken. Und dazu einfach mal so ein paar Facts. Also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ein Drittel der Weltbevölkerung, das sind 2 Milliarden Menschen, gehören zu den unerreichten Menschen. Das heißt, also, um es deutlich zu machen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Die haben auch keine Kirche um die Ecke, so wie es hier in Basel, was ich wie viele Kirchen gibt. Die haben auch keine Bibel vielleicht in ihrer Sprache, die haben keinen christlichen Arbeitskollegen. Die haben keine Chance, die haben keinen Zugang zum Glauben. 2 Milliarden Menschen. Und eine deutsche Gemeinde schickt durchschnittlich 0,15 Missionare an die Enden der Erde. Das sollte uns zu bedenken geben und mir ist es ein großes Anliegen, dass wir das nicht vergessen oder dass wir das gegeneinander ausspielen irgendwie so. Mein Vorschlag an euch ist, dass ihr einfach vielleicht von diesen konzentrischen Kreisen euch jeweils ein Projekt raussucht. Zum Beispiel eben ein Familienmitglied, für das ihr betet und dem ihr wirklich Zeuge sein wollt. Ein Arbeitskollege, ein Nachbar. Und dann auch vielleicht mal so ein bisschen überregional denken eben. Wo bringe ich mich da ein? So kantonweit, schweizweit, baselweit, irgendwelche Organisationen unterstützen, Marsch fürs Leben oder ja, irgendwelche guten nationalen Organisationen unterstützen oder so etwas. Und dann natürlich auch Weltmission. Was ist da mein Beitrag dafür? Ich weiß, ihr unterstützt als Gemeinde auch schon einige Missionare und das finde ich wirklich super. Macht es weiter so und überlegt auch selber, ob für euch, ob es dran ist zu gehen. Es spielt eigentlich keine Rolle, wo ihr hingeht, um zum Ende zu kommen der Predigt. Es spielt keine wirkliche Rolle, wo ihr hingeht. Das Wichtige ist, dass ihr Zeugen seid. Und unser Ort ist jetzt zum Beispiel Südafrika. Und dort hat Gott uns hingeführt und uns dafür eine Leidenschaft gegeben. Aber wo ist dein Ort? Wo ist es bei dir? Wisst ihr, was ein Blankoscheck ist? Ich bin ja recht jung, aber ich musste dann noch nachgucken, genau was ein Blankoscheck ist. Das ist so ein Scheckformular, das unterschreibt man mit seinem Namen als Kontoinhaber und das übergibt man dann einer anderen Person. Und die Person kann dann im Prinzip den Betrag eintragen, den sie will, weil es ist ja schon unterschrieben, und damit zur Bank gehen und jeden Betrag, den sie will, abheben. Das gibt man nicht jedem einfach so einen Blankoscheck, oder? Da muss man schon ordentlich Vertrauen haben zu der Person. Weil er könnte hingehen und das ganze Konto räumen. Hast du schon mal Gott einen Blankoscheck gegeben? Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Ich glaube, wir sind gut, Gott so Geschenkgutscheine zu geben. Kennt ihr das so? Ja, so ein Jahr für Gott. Ich gebe ein Jahr für Gott. Ist gut, wenn junge Leute das machen. Super. Aber Gott will das ganze Leben, nicht ein Jahr. Oder eben, ich gebe dir diese und jene Mitarbeiter in der Gemeinde und so viel Zehnter gebe ich. Und so. Und dann ist es so begrenzt und dann habe ich Gott das gegeben und fertig. Und das ist, Gott möchte einen Blankoscheck haben. Und das erfordert enorm viel Vertrauen, weil Gott kann damit dann machen, was er will. Ja, das ist ein Gedanke, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Aber ich glaube, es gibt kein anderes Christsein als Blankoscheck-Christsein. Und ich glaube, dass es sich lohnt und ich glaube, dass sein Wort sagt, wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Wer sein Leben auf ihn gibt und wer ihm einen Blankoscheck gibt und dann sagt, hierher ist mein Leben, meine Unterschrift, mach was du willst damit, schick mich dahin, wo du willst. Ist mir egal, Hauptsache ich kann dir treu dienen und Zeuge sein für dich. Hast du das schon mal gemacht? Ich möchte euch herausfordern, das heute Morgen zu tun, falls ihr es noch nicht gemacht habt. In ihm voll und ganz zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Mir egal. Es muss nicht jeder ins Ausland gehen und Missionar werden. Echt nicht. Aber man sollte sich auch nicht davor verschließen. Wisst ihr, wenn wir Leuten erzählen, wir gehen nach Südafrika und so, dann heißt es, boah, echt, das könnte ich niemals. Das könnte ich nicht, boah, mit Familie, Unsicherheit und boah, die Kriminalität und der Stress und der Aufwand. Und ja, können wir es denn? Ja, dann sage ich, ja, aber wir können es halt, wir sind super. Wir können das, wir haben das alles im Griff. Doch Quatsch mit Soße. Wir können es auch nicht. Als ob wir jetzt die Supermissionare sind oder was auch immer. Wir sind ganz normale, gewöhnliche Menschen, ausgestattet mit außergewöhnlicher Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben zu Gott gesagt, hier ist unser Leben, mach was du willst damit. Hier ist der Blankoscheck. Und wir sind nun dahin geführt worden. So ist es. Und ich glaube, im Christenleben sowas wie, boah, das könnte ich auf keinen Fall, das geht gar nicht, das gibt's nicht. Wir sind ganz gewöhnliche Menschen, ausgestattet mit außergewöhnlichen Kraft des Geistes. Und in dieser Kraft wollen wir es wagen, Zeugen zu sein, in dem Ort, an dem Gott uns hingeführt hat. Möchtest du es auch wagen? Amen.